ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App, der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Spielzeughersteller kommt ohne sie aus. Wir sehen sie auf der Autobahn genauso wie auf dem Dorfplatz. Kinder und Erwachsene kriegen riesig große Augen, wenn wir sie in Aktion erleben. Feuerwehren sind für unser Land auf ganz vielen Ebenen wichtig. Zeit, dass wir ihnen mal Sendezeit widmen, hier im Sonntagstalk von SR1 und HR3. Ich bin Bärbel Schäfer und zu Gast ist heute eine Frau, die ihr Herz an die Feuerwehr, ich glaube, so kann man es sagen, verloren hat und uns mit ihrer Begeisterung für die Feuerwehr anstecken möchte. Guten Morgen, Marie Trappen.
Hallo, Bärbel. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne, liebe Marie. Erzähl mir, was liebst du an der Feuerwehr?
Oh, das sind ganz viele Punkte, die ich tatsächlich liebe.
Hau raus.
Ja. Also ich würde sagen, als allererstes mag ich und liebe ich die Kameradschaft, die tatsächlich weit über die eigene Feuerwehr hinausgeht. Also das merkt man gerade in meinem Influencer-Wesen, dass ich in jeder Feuerwehr so herzlich willkommen bin. Das ist einfach, das ist toll. Also Kameradschaft steht, glaube ich, da ganz groß an erster Stelle. Danach kommt natürlich das Helfen. Das ist ein...
Retten, bergen, löschen, schützen gab es früher mal so Aufkleber.
Ganz genau, gibt es immer noch.
Ja?
Haben wahrscheinlich auch die meisten Feuerwehrleute.
Hatte mein Opa
auf ihrem Auto.
So,
genau.
Die Feuerwehren.
Ja. Genau, Menschen helfen. Tieren natürlich auch helfen, ganz wichtig. Und mich fasziniert natürlich auch die Technik und das LKW-Fahren.
Das ist ja schon mal ganz schön viel. Jetzt muss man ja sagen, es gibt ja beruflich Feuerwehrfrauen und es gibt welche bei der Freiwilligen Feuerwehr. Du bist?
Ganz genau. Ich bin in der Freiwilligen Feuerwehr.
Und ist es mehr wie ein Abenteuer oder ist das auch Alltag?
Das wechselt ab. Also es ist das alltägliche Abenteuer. Für mich auf jeden Fall. Also man hat ja nicht jeden Tag Feuerwehr und man hat auch nicht jeden Tag einen Einsatz. Man hat aber wöchentlich Übungen, das heißt, man sieht seine Kameraden auch, wenn alles gut läuft und man da ist, anwesend.
Darfst du auch mal schwänzen? Den Freiwilligen Feuerwehrdienst praktisch ist ja so wie Training in der Fußballmannschaft oder wie beim Tennis. Darfst du auch mal schwänzen?
Mein Problem ist, da ich so viel unterwegs bin, muss ich ab und zu schwänzen. Man braucht, ich glaube, bei uns sind es 40 Stunden im Jahr, die man vorweisen muss, dass man aktiv in den Übungen war, dass man am aktiven Feuerwehrdienst auch teilnehmen darf.
Und das ist wichtig, dass wenn im Notfall, muss ja eigentlich dann, Marie, jeder Handgriff auch sitzen.
Ganz genau.
Da kannst du ja nicht überlegen, weil du 8 Wochen gefehlt hast. Wie geht das nochmal mit dem Schlauch aufrollen, oder?
Genau. Also man wächst schon so ein bisschen rein. Aber man hat ja Gott sei Dank auch seine Kameraden. Das heißt, wenn man tatsächlich mal ein Blackout haben sollte, was durchaus vorkommt, dann fragt man schnell den Nachbarn, oh, wo ist denn nochmal das und das auf dem Auto? Und
was ist denn das, was du sagen würdest, mit Blick jetzt auf die letzten Jahre, was sind die häufigsten Einsätze? Ist es wirklich dann, wenn es brennt oder dann doch eher, wenn man die Katze vom Baum holt?
Also ich bin ja öfters umgezogen in den letzten Jahren. Das heißt, das ist tatsächlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
Was? Brennt es in Bayern häufiger oder in Hessen als im Saarland?
Ja, tatsächlich. Erstens sind die Gegebenheiten anders, ob man natürlich in der Stadt wohnt, ob man in einer Industriestadt wohnt oder auf dem Dorf. Natürlich hat man in der Stadt, Industriestadt, in der ich gewohnt habe, viel mehr Firmen, das heißt auch Brandmeldeanlagen. Mhm. In Großstädten hat man auch mal die Krankenhäuser, wo die Brandmeldeanlage losgeht, Altenheim. Auf dem Dorf hat man das natürlich nicht. Da brennt dann vielleicht mal tatsächlich der Holzschuppen oder der Bauernhof. Mhm. Und je nachdem, ob man in der Nähe zum Beispiel von der Autobahn wohnt, kommt dann eine Autobahn mit dazu, wo dann die schweren Unfälle auf der Autobahn mit dazugehören.
Also das klingt aber ganz schön vielfältig. Der Einsatzbereich ist eben nicht so eng gestrickt, sondern der hat viele Einsatzorte. Du hast auch ein Buch geschrieben, Gemeinsam durchs Feuer, mein Leben bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und darin beschreibst du auch so ein bisschen, wie die Feuerwehr dein Blick aufs Leben verändert hat. Was würdest du denn sagen? Was ist diese neue Brille? Du hast jetzt keine, du hast Kontaktlinsen.
Genau.
die deinen Blick verändert hat.
Also die Feuerwehr hat tatsächlich den Blick erstens auf mich selber auch ein bisschen verändert. Wie ich über mich hinauswachsen kann, wenn ich mutig bin. Und ich bin tatsächlich in der Feuerwehr durch viele Ängste erstmal durchgegangen. Gerade auch im Thema Atemschutz, was ich natürlich unbedingt machen wollte, was aber nicht einfach war. Also von meiner Größe her, auch vom Kopf her, von den Gedanken.
Okay, was meinst du mit Atemschutz? Kannst du das ganz kurz beschreiben?
Also Atemschutz ist ja, wenn man die Atemschutzmaske aufhat, die Flammschutzhaube, und dann wirklich so ausgerüstet ist mit der Atemschutzflasche hinten auf dem Rücken, dass man in ein brennendes Haus zum Beispiel reingehen kann. Um je nachdem, ob Menschenleben in Gefahr
sind. Und was war dabei für dich die Herausforderung, das zu tragen vom Gewicht her oder in das Haus dann wirklich reinzugehen?
Alles zusammen. Also es hat tatsächlich beim Lehrgang schon angefangen. Man muss sich ja erstmal diese Maske aufs Gesicht setzen. Mhm. Die wird richtig festgespannt. Man riecht da so ein bisschen. Das riecht, je nachdem, wie es geputzt wurde, nach faulen Eiern, eigentlich ganz schrecklich. Und dann weiß man, wenn das auf dem Gesicht richtig festgebunden ist und man kriegt das Mundstück aufgeschraubt und atmet die Luft durch die Flasche, dass wenn man jetzt irgendwo reingehen würde und man würde eine Panikattacke zum Beispiel kriegen, darf man sich ja nicht einfach diese Maske wieder vom Gesicht reißen, weil sonst ist man ja wieder in dem Rauch gefangen, sondern man muss sich auf dieses unabhängige Atmen verlassen.
Das Aushalten.
Ganz genau.
Das zu akzeptieren, dass man das jetzt nicht ändern kann, weil du ein anderes Ziel hast. Du gehst mit einem Feuerwehrblick durchs Leben. Wir beide buchen uns in einem Hotel ein und gehen durch den Hotelflur und in die Hotelzimmer. Was siehst du, was ich nicht sehe, Marie?
Hallo, ich sehe ganz viel. Ich glaube, es fängt unten schon mal an. Wir laufen garantiert an der Brandmeldeanlage vorbei, die mir sofort ins Auge fällt. Gefolgt wahrscheinlich von einem Feuerlöscher, der in irgendeine Ecke hängt, auf den ich schauen muss. Ob das Datum abgelaufen ist. Und als nächstes sehen wir garantiert die Flucht- und Rettungspläne, die ich mir erstmal genau anschauen muss, ob da alles richtig ist und ob das Datum da auch tatsächlich stimmt und sie regelmäßig geprüft wurden.
Du bist kein Control-Freak, sondern du bist eine begeisterte Feuerwehrfrau und willst, dass wir dann alle in Sicherheit sind. Oder willst du in Sicherheit sein?
Nein, na, selbstverständlich, dass wir alle in Sicherheit sind.
Ist das anstrengend? Kann man das ablegen? Oder geht es dir so wie mir beim Radio hören? Ich überlege ja auch immer und höre genau zu, wie formulieren Kollegen und Kolleginnen. Das wird man dann nicht mehr los, wenn man so mit Leidenschaft die Feuerwehr liebt.
Nee, das ist einfach leider drin. Das kann aber auch sehr anstrengend sein.
Macht die Feuerwehr, da gibt es ja klare Regeln, eine ganz klare Ordnung, wo liegt ein Schlauch, wie zusammengerollt, wo sind die Handschuhe, wo sind die Jacken? Auch aus einer großen Chaotin eine absolut ordnungsliebende Frau?
Jein.
Ich will nicht damit behaupten, dass du eine bist, aber erzähl mal über die Ordnung in einem Feuerwehrwagen.
Ja, also das Gute ist, dass tatsächlich schon bei der Beschaffung des Feuerwehrautos alles an Ort und Stelle ist und man genau weiß, wo etwas zu finden ist. Da es mittlerweile tatsächlich sehr viel auf den Fahrzeugen gibt, ist das einzige Problem nur noch, dass man die Zeit haben muss, sich einzuprägen, wo es liegt.
Mhm. Aber alles hat immer seinen festen Platz. Das ist so wie im OP wahrscheinlich.
Ganz genau.
Warum ist das wichtig?
Damit der Handgriff tatsächlich sitzt. Wenn man zum Einsatz geht und aussteigt, dass man genau weiß, wo ist die Axt, wo ist der Feuerlöscher, wo ist das Strahlrohr im Auto.
Und wachst du manchmal auf und denkst, wo ist die Axt?
Also ich saß schon auf dem Auto und dann muss man ja erst, wenn man aus einer großen Feuerwehr kommt, kurz überlegen, auf welchem Auto sitze ich und wo ist da das, was ich brauche, gerade zu finden.
Also nicht in jedem Feuerwehrauto ist die Axt oder der Schlauch an der gleichen Stelle, sondern jedes Auto ist dann anders bestückt?
Ganz genau. Jedes Auto, je nachdem, um was für ein Auto es sich handelt, sind verschiedene Gegenstände auf dem Auto und die sind überall woanders verstaut.
Mist, das klingt ja so ein bisschen wie Feuerwehrmemory.
Ganz genau.
Da muss man sich das ja immer merken. Wie läuft denn so eine Ausbildung ab? Wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, ach, das finde ich aber spannend. Ihr deckt so viele Bereiche ab. Du hast ja einige genannt und das ist auf dem Land vielleicht anders nochmal als in der Großstadt, ob eine Autobahn in der Nähe ist. Wie mache ich das, wenn ich sage, hey, morgen möchte ich mich engagieren bei der Freiwilligen Feuerwehr? Ist ja ein Ehrenamt.
Genau. Also zuerst mal muss man den Mut aufbringen, uns sich vorzustellen. Da kann man heutzutage auf Social Media fast bei jeder Feuerwehr nachschauen, wann die nächste Übung ist und dort am besten einfach mal vorbeigehen und sagen, hey, ich komme hier aus der Stadt oder aus dem Dorf und würde mir gerne die Feuerwehr mal anschauen.
Mehr muss man nicht machen?
Eigentlich nicht, nein.
Und würdest du sagen, die Gemeinschaft ist eine verschworene Gemeinschaft oder kann man auch wirklich dazustoßen oder muss man schon 3 Generationen in dem Dorf leben, damit man dann auch mal so einen Schlauch in der Hand halten darf?
Nee, also es darf tatsächlich jeder rein. Es ist auch fast in jeder Feuerwehr, jeder willkommen. Natürlich ist es im Dorf wiederum ein bisschen schwieriger. Da ist natürlich schon der Opa wahrscheinlich in der Feuerwehr, der Papa, der Sohn und der Enkel ist auch schon angemeldet, obwohl er noch nicht auf der Welt ist.
Würdest du dir manchmal da ein bisschen mehr Offenheit wünschen?
Ja, also ich habe es jetzt auch gemerkt, es ist schwer reinzukommen, aber es ist möglich und man wird herzlich aufgenommen. Man muss sich halt so ein bisschen beweisen, ne? Das ist so ein Männergerangel.
Die testen dich so ein bisschen.
Genau.
Ja gut, jetzt das ist ja nochmal die spezielle Situation vielleicht als Feuerwehrfrau. Jetzt bist du auch nicht 1,90 Meter, sondern wie groß bist du? 1,65?
1,58 Meter.
1,58 Meter, süß. Da denken die natürlich auch mal, sehen, was die dann tatsächlich drauf hat. Darüber reden wir gleich noch. Aber brauche ich einen Führerschein? Muss ich einen Fitnesstest machen, sowas?
Also zuerst mal, um in die Feuerwehr für die Grundausbildung einzusteigen, natürlich braucht man so eine gewisse Grundfitness. Man sollte natürlich auch gesund sein, weil die eigene Gesundheit geht immer vor. Dafür braucht man aber nichts. Natürlich für die weiterführenden Lehrgänge, ob das jetzt die Atemschutzausbildung ist, da braucht man eine ärztliche Untersuchung, die G26.3, wo dann ein Augentest gemacht wird, ein Hörtest, die Lunge wird geröntgt, man muss einen kleinen Fitnesstest absolvieren. Weil natürlich da kommen ganz andere Situationen auf einen zu. Dann, wenn man natürlich Maschinist werden will, dann braucht man den C-Führerschein, also den LKW-Führerschein und muss dann zusätzlich die Maschinistenausbildung machen. Mhm. Und auch für den LKW-Führerschein braucht man ja eine gewisse Grundgesundheit, die vom Arzt festgestellt wird in einer.
Ganz genau, da bist du da oben auf dem Bock sitzt dann tatsächlich und das Ding dann auch, dieses große Gefährt dann genau bewegen kannst. Klar, da muss man natürlich auch entsprechend sehen können und körperlich fit sein. Du sagst ja auch, Kameradschaft ist etwas Großartiges, ist auch der Grund, weshalb die Feuerwehr so viel Raum in deinem Leben einnimmt. Du könntest doch auch in einem Tischtennisverein sein. Da gibt's doch auch Gemeinschaft, Marie. Warum die Feuerwehr? Was ist da anders mit der Kameradschaft?
Ja gut, da ist natürlich als erstes feuerwehrtechnisch, ich kann keinem helfen. Und die großen roten Autos und das Abenteuer fehlt. Also das ist natürlich für mich mit ein Punkt, warum ich in der Feuerwehr bin.
Magst du die Hierarchie in der Feuerwehr? Die gibt's ja, oder?
Ja, also sie ist für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich ja eigentlich ohne Struktur lebe. Aber man braucht sie ganz dringend bei der Feuerwehr im Einsatz. Und wenn der Melder geht, habe ich das große Glück, dass mein Kopf umschaltet und sagt, ich mache jetzt meine Arbeit und alles andere in meinem Kopf ist ausgeschaltet. Das heißt, ich kann mit dieser Struktur und mit der Hierarchie tatsächlich total gut umgehen.
Wo stehst du denn auf der Hierarchieleiter?
Ganz unten. Nein, nicht ganz. Ich bin Truppführer. Das heißt, ich darf hinten im Auto einen Trupp, also quasi zwei Mann führen und bin Maschinistin.
Okay, das heißt, du kannst eben auch so ein Feuerwehrauto tatsächlich dann fahren? Oder
genau.
Was heißt das Maschinistin?
Genau, fahren und bedienen.
Wie alle übrigens hatte ich Kameraden, schreibst du in deinem Buch, mit denen ich mich gut verstand und andere, mit denen ich nie warm geworden bin. Aber im Einsatz wird doch keiner gefragt. Plötzlich hast du einen, den du für den größten Deppen hältst in deinem Team an deiner Seite und musst mit ihm durchs Feuer gehen. Das ist dann bedingungslos. Dann gibt's keinen Wert mehr. Mag ich dich oder mag ich dich nicht?
Nein, absolut nicht. Das hört schon auf, wenn der Melder geht. Man muss da seinen Job machen, man geht seinen Plan durch und da spielt's keine Rolle, ob man Frau groß, klein, ob man sich versteht oder nicht. Das wird einfach durchgezogen.
Können wir da nicht was lernen fürs Leben, für unser aller Leben? Da ein bisschen offener vielleicht zu sein? Da kann man doch was mitnehmen von der Feuerwehr, Marie.
Wenn man das möchte, kann man das selbstverständlich mitnehmen. Ja.
Stups uns mal dazu ein bisschen an.
Ja,
also nicht zu werten, immer zu sagen, der Kollege ist da und der macht dies und der macht das. Im Notfall, wenn wir als Team funktionieren müssen, darum geht's doch, dass wir uns aufeinander verlassen können.
Ja, aber leider ist das in unseren Köpfen so einprogrammiert. Also die ganzen Vorurteile. Wir sehen ja schon einen Menschen und machen uns sofort ein Bild. Also ich bin ja das beste Beispiel dafür. Viele Feuerwehrmänner, ob die mich kennen oder nicht, die sehen diese kleine blonde Marie und was will denn die überhaupt hier?
Die denken vielleicht, okay, die kann über Feuerwehr ein bisschen influenzen, aber im Notfall trauen die dir dann nicht zu. Das heißt, du bist immer in einer Situation, wo du dich beweisen musst?
Ja, oder ist leider. Das, ja. Ich glaube auch nicht, dass die Menschheit sich so schnell ändert.
Nach dieser Sendung wird das anders sein. Pass mal auf, was die für einen Respekt vor dir haben, Marie. Aber du sagst ja, die denken nicht nur die ganzen Kameraden so an ihre Einsätze, sondern oft wird ja auch mal schön gegrillt vor den großen roten Autos. So Gemütlichkeit im Gerätehaus, das zählt auch dazu. Warum ist das so wichtig?
Ja, das fördert ja die Kameradschaft, dieses Beisammensein, das Familiäre. Und tatsächlich, wenn man es nicht glaubt, in vielen Feuerwehren, das muss ich doch mal betonen, ist Alkohol verboten. Also wir trinken gerne mal einen zusammen, aber meistens ist es alkoholfreies Bier.
Okay. Wir denken immer, wenn wir da vorbeifahren, kriegen die das noch mit, dass da gleich ein Einsatz ist. Nein, Spaß. Aber wenn du jetzt nicht so ein Feierbiest bist und wenn du nicht so gerne nur mit denen zusammensitzt, kann man dann trotzdem in diese Gemeinschaft reinkommen? Wird dann nicht auch jede Hand gebraucht? Oder ist es Pflicht, dann auch mit am Bratwurststand zu stehen? Was würdest du sagen?
Also man möchte ja auch mit den Kameraden Kontakt haben. Also gerade wie ich, die seit einem Jahr erst in Kirchheim wohnt, ich habe das tatsächlich sehr genossen. Also ich bin nicht immer ein geselliger Mensch. Ich bin auch mal gerne für mich alleine. Aber genau diese Zusammenkünfte fördern erstens klar die Gemeinschaft und sie bringen mich auch den Menschen näher, weil ich muss ja auch irgendwelche Menschen erstmal kennenlernen in dieser Stadt.
Also würdest du sagen, Mitglied zu sein in einer freiwilligen Feuerwehr heißt, du kannst überall andocken, wo du hinziehst?
Ganz genau, sofort. In Kirchheim bin ich schon zur Feuerwehr, bevor ich überhaupt meinen Mietvertrag unterschrieben hatte. Da wurde ich gleich herzlich aufgenommen und wenn man die Menschen dort gleich intensiv kennenlernt, die wollen ja auch alle helfen. Dann heißt, hast du schon eine Arbeit? Brauchst du noch irgendwo Hilfe? Brauchst du noch einen Anhänger? Ich kenne den Gärtner, ich kenne den. Das heißt, man ist sofort drin und hat von überall aus Hilfe. Das ist total toll.
Die Feuerwehr ist nicht nur da, wenn ein Haus brennt oder nach einem Verkehrsunfall vielleicht Flüssigkeiten auf der Straße auslaufen und die müssen aufgeputzt werden. Feuerwehren sichern auch St. Martins Feste, Osterfeuer, bauen beim Dorffest die Spielstationen für die Kinder auf. Also wird ein Dorf, eine Dorfgemeinschaft im ländlichen Raum eher erst lebendig durch die freiwillige Feuerwehr?
Also die gehört auf jeden Fall mit zum Grundstock mit dazu, mit den wahrscheinlich dem Turnerverein und dem Männergesangsverein.
Warum sind die so wichtig? Weil sie mitten im Leben sind? Weil auch das Feuer mitten aus dem Leben letztendlich ja auch kommt?
Das ist eine gute Frage, wie sich das so aufgebaut hat, dass die Feuerwehr da tatsächlich mit dazugehört. Mein Papa war früher auch in der Feuerwehr und er hat gesagt, man hatte als junger Kerl gar nicht so viele Möglichkeiten. Wenn man also keinen Sport gemacht hat und nicht bei den alten Männern mitgesungen hat, gab es nur noch die Feuerwehr. Von daher sind zu seiner Zeit damals alle jungen Kerle erstmal in die Feuerwehr eingetreten.
Mhm. Wann sind denn die Frauen dazugekommen?
Das ist tatsächlich auch bundeslandabhängig und ganz stark geprägt von Ost und West. Es gibt Dörfer, wo ganz früher schon Frauen mit dabei waren, die sich tatsächlich, so wie man sich das vorstellt, ums Essen, um die Getränke und um die Männer gekümmert haben.
Schatz, du schaffst das, geh da rein in das brennende Haus. Ich glaube an dich.
Genau, so. Ganz genau. Ja. Dann gibt es wiederum, ich habe in Lutherstadt Eisleben gewohnt und dort sind ganz viele Frauen in der Feuerwehr. Dort gibt es keine Vorurteile. Frauen werden dort genau gleich behandelt, gefordert und gefördert wie Männer. Es wurde mir so ein bisschen erzählt, dass das tatsächlich von DDR-Zeiten einfach noch kommt, dass die Frauen da einen anderen Arbeitsstand auch hatten. Dort gibt's viel
mehr. Spannend. Und hier war das ja teilweise so, dass noch Mitte, Ende der 70er Jahre nur Männer dann zugelassen worden sind.
Ja, also Frauen wurden irgendwann zugelassen, aber immer noch nicht erwünscht. Das ist immer noch ein Unterschied. Dürfen und können, wenn da 30 Männer sagen, wir wollen keine Frauen, dann hast du da keine Chance reinzukommen.
Welche Klischees gibt es denn eigentlich so über Feuerwehrleute, die du auf keinen Fall mehr hören kannst?
Also Feuerwehr säuft nur.
Durch die langen Wartezeiten und weil ihr immer vor dem Feuerwehrauto sitzt, wenn ihr eure Gemeinschaft pflegt?
Ganz genau.
Stimmt nicht?
Nein.
Check, Haken dran.
Ganz genau. Frauen in der Feuerwehr haben nichts zu suchen. Das geht überhaupt gar nicht. Wir ergänzen uns megamäßig und das sollte auch die letzte kleine Dorffeuerwehr noch verstehen, dass wir die Frauen nicht nur wollen, sondern auch brauchen. Vielleicht auch gerade in den Dörfern, wo die Männer auswärts arbeiten und die Frauen mit den Kindern zu Hause sind und die Möglichkeit hätten, dass die Oma, die im Nachbarhaus wohnt, auf die Kinder aufpasst und die Frauen in Einsatz fahren könnte.
Mhm. Das ist natürlich so. Und über diesen Spontaneinsatz, wenn man den Pieper dann hat und man ist im Einsatz, da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Aber woran liegt das? Du hast so viele Aspekte an vielfältigen Einsätzen auch genannt, dass die Feuerwehr größere Nachwuchssorgen hat als ein Fußballverein. Woran liegt das? Hast du eine Erklärung dafür? Weil du bist ja so begeistert.
Ja, das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich glaube, dass generell diese Bereitschaft der Menschen, etwas freiwillig oder ehrenamtlich zu tun, zurückgeht. Ich glaube nicht, dass das nur in der Feuerwehr so ist. In die Feuerwehr muss man halt tatsächlich viel Zeit und auch Gehirnschmalz investieren, weil man muss ja die Ausbildung absolvieren. Man kann nicht einfach sagen, oh ja, ich fahre jetzt mal mit in Einsatz, sondern muss tatsächlich Zeit.
Aber das musst du ja als Fußballtrainer auch, wenn du die E- und F-Jugend unterrichtest. Du musst ja auch deinen Trainerschein machen. Wenn du bei der Telefonseelsorge ehrenamtlich tätig bist, musst du auch eine Ausbildung absolvieren. Meinst du, die Ausbildung schreckt die Leute ab? Oder ist es die Zeit, dass man denkt, man hat weniger Zeit als vielleicht noch vor 20 Jahren?
Also wir bilden uns das vielleicht ein. Also auch gerade wir Frauen sagen ja, wir haben keine Zeit. Ne? Wir haben die Kinder, den Haushalt, die Arbeit. Ich versuche immer den Frauen zu sagen, Feuerwehr ist für mich die Me-Zeit, Me-Time. Natürlich würde uns vielleicht Wellness besser tun, aber über sich hinaus zu wachsen bei so einer Übung und bei so einem Einsatz ist für mich innerlich viel krasser und viel besser als eine Massage, weil ich merke, wie ich daran gewachsen bin und mir viel mehr zutraue.
Erzähl mal so eine Situation, wo du richtig gewachsen bist, über dich hinausgewachsen bist. Was hat dir genau dieses Gefühl geschenkt, wo du eben so gestrahlt hast?
Das ist immer wieder. Also allein schon die Ausbildung, die Atemschutzausbildung, hat mir so viel innerlichen, also dieses Wachstum geschenkt, weil ich da tatsächlich viel Angst mitgebracht habe, erst diese Maske aufzuziehen. Es riecht komisch. Man muss die Ausbildung absolvieren, die Luft bleibt einem weg. Dann hört man die Funksprüche. Man lernt ja auch in zum Beispiel Häusern, die mit verraucht sind, mit einer Nebelmaschine. Man sieht nichts, man fühlt nur, man hört. Man hat dann schon im Kopf, oh Gott, was könnte denn alles auf mich zukommen? Dann hat man ja auch nur eine begrenzte Zeit, diese Luft. Dann fängt der Todmelder vielleicht an
dann
einem zu
raus.
Piepen, ganz genau. Man muss ständig Rücksprache halten. Also es waren so viele krasse Erlebnisse, die auf einmal auf mich eingeprasselt sind. Als ich da dann tatsächlich mein Zertifikat danach in den Händen hielt, ich habe mich gefühlt wie King Karl.
Und bist du schon mal in ein brennendes Haus hineingegangen?
Nein.
Darauf wartest du jetzt noch, dass du das, was du in der theoretischen Praxis sozusagen gelernt hast, weil es ist ja eine Mischung gewesen aus Theorie und Praxis,
genau,
dass das dann tatsächlich kommt.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Adrenalin ist schon ein ganz bemerkenswerter Stoff. Hält uns stundenlang wach und manchmal sogar, wenn wir eigentlich ausruhen wollen. Lässt uns Schmerzen vergessen und uns den Fokus halten, trotz aller Anstrengungen. Marie Trappen ist mein Gast im Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und sie hat ein Buch geschrieben, Gemeinsam durchs Feuer. Und darin beschreibst du ja, wie du dich veränderst, wenn der Melder losgeht, wenn dieser Alarm ausgelöst wird. Ich meine, wir haben doch alle Bedenken und Ängste in unserem Alltag, um die Kinder, um den Liebsten, um Menschen, die uns nahe sind. Aber wenn dein Melder piepst, in was für Modus rutschst du dann, Marie?
Also als allererstes schaltet mein Hirn sofort um, in eine Art Alarmbereitschaft, dass mir sagt, egal was jetzt gleich passiert, weil ich weiß es ja nicht, ich werde meine Arbeit tun, denn ich habe das, was ich jetzt gleich mache, gelernt. Das ist der erste Punkt. Und dann merke ich natürlich, wie das Adrenalin in einem hochschießt und man fängt leicht an zu schwitzen, weil man auch nicht weiß, was jetzt gleich passiert.
Und du schreibst in deinem Buch, in der Welt der Feuerwehrfrau Marie Trappen sind Selbstzweifel sinnlos, überflüssig, fast schon lächerlich. Also die Ängste und die Bedenken gehören dann in eine andere Welt, das kann man richtig trennen?
Ja, die sind weg. Also man trainiert ja wirklich da drauf. Aber ich habe mir antrainiert, dass wenn der Melder geht, dann schaltet das Gehirn um und ich mache jetzt meine Arbeit, meinen Job.
Und wo ist dann die Alltagsmarie in der Zeit geparkt?
Das wüsste ich auch mal gerne.
Ja, also du schreibst es ja auch so. Ich bin dann mit Feuerwehrmännern unterwegs, eben noch auf einer Party und im nächsten Moment im Einsatz. Womöglich eben auch, das muss man ja immer bei euch sagen, auch ein lebensgefährlicher Einsatz. Hochkonzentriert und professionell musst du sein. Und dann juckt es in den Fingern, alles aus nächster Nähe mitzuerleben. Und obwohl du ja vielleicht Gäste zu Hause hast, die eigentlich versorgt werden wollen.
Ganz genau.
Du brichst dann auf und lässt dann alles stehen und liegen.
Ganz genau.
Das heißt, man kann da nicht entscheiden, ach so, an diesem Wochenende habe ich Gäste, dann möchte ich mal keinen Pieper haben.
Also man könnte das natürlich schon machen, aber man muss das natürlich auch innerlich mit sich so ein bisschen austragen, ob man das mit sich selber ausmachen kann und sagt, je nachdem, wie viele Menschen natürlich da sind, wenn ich jetzt eine große Kommunion hätte oder so oder einen Geburtstag oder eine Hochzeit feiern würde, genau, ja, ich komme dann in 2 Stunden wieder, dann würde ich natürlich meinen Melder so umstellen, dass ich sage, ich bin das Wochenende nicht verfügbar, das kann man auch einstellen oder... Was ich natürlich auch schon gemacht habe, was ja nicht so doll ist, auch für einen innerlich. Man guckt so ein bisschen, was steht denn auf dem Melder drauf? Und wenn ich natürlich 25 Leute zu Hause habe, die aus der ganzen Welt zu mir zu Besuch gekommen sind.
Und da hängt eine Katze im Baum, dann sagst genau, du, die kann da auch noch 3 Stunden sitzen können.
Genau, oder es wird ein anderer Kamerad die jetzt holen. Aber wenn da draufstehen würde, es wird jetzt ein Haus brennen und das ist ein Menschenleben in Gefahr, dann würde ich sagen, oh, sorry Leute, ich bin in 4 Stunden wieder da.
Ja. Aber du hast ja auch einen Partner, der auch bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, ne?
Hatte.
Hat man dann Angst, wenn du weißt, der andere geht zu einem Einsatz? So geht es ja wahrscheinlich auch vielen Partner und Partnerinnen, die einen Polizisten oder Notfallarzt haben. Man weiß ja nie, was passiert, wenn ihr rausgeht zum Einsatz. Spielt das mit eine Rolle, die Angst um den Partner?
Auf jeden Fall. Also ich hatte schon Situationen, die ganz außergewöhnlich waren und wo es mir richtig schlecht ging, eben wo der Rico damals in den Einsatz gefahren ist. Wir haben damals neben der Feuerwehr gewohnt und der Melder ging und das waren so meine allerersten Einsätze und ich war tierisch nervös, hatte sofort viel zu viel Adrenalin in mir und wir hatten so ein Wettrennen gemacht. Und er ruft noch, er geht vor und ich bin tatsächlich vor der Haustüre bei uns in Ohnmacht gefallen, weil ich so viel Spannung in mir drin hatte. Und er hat das aber nicht gemerkt und ist zur Feuerwehr und war dann auf dem ersten Auto.
Und hat sich da auf der Fußmatte liegen sehen?
Nee, er hatte Dachstuhlbrand, hieß das. Und das war also ein richtig krasser Einsatz. Und ich bin irgendwann wach geworden und habe mich erinnert, okay, es war ein Einsatz und bin dann langsam zur Feuerwehr vorgelaufen, habe mich da in die Zentrale gesetzt und quasi dummerweise den Funkverkehr mitgehört, wie mein Lebensgefährte im Einsatz war und dann auch an vorderster Front mitgekämpft hat. Und ich habe da tatsächlich also alles dort durchlebt. Ich habe geheult, ich hatte Ängste. Mir ging es ja noch nicht gut, weil ich kurz davor in Ohnmacht gefallen war.
Und trotzdem willst du es ja immer wieder machen.
Genau.
Was ist denn das mit diesem Adrenalin?
Ja, ich habe ADHS, ich brauche das. Ich mache ständig Dinge, wo das Adrenalin nach oben schießt.
Aber deine Tochter, dein Partner, dein Vater, dein Großvater, ihr seid aber auch, unabhängig jetzt von deinem ADHS, ihr seid aber auch so eine Feuerwehrfamilie. Deine Tochter hat das Fieber ja auch gepackt.
Genau. Also die braucht das auch.
Und dein Sohn?
Der war tatsächlich auch mal in der Feuerwehr, in der Jugendfeuerwehr. Doch der kam eines Tages nach Hause. Ich habe keine Ahnung bis heute, was passiert ist. Er hat gesagt, er geht nie wieder in die Feuerwehr. Ihm wurde gesagt, er sieht da tote Menschen. Mhm. Also der wurde da irgendwie traumatisiert und geht heute noch nicht gern in die Feuerwehr. Der möchte nichts damit zu tun haben.
Aber es kann ja tatsächlich so sein, dass du zu einem Einsatz gerufen bist und löscht vielleicht erst das eine Zimmer oder kommst durch den Nebel, durch den Qualm dann nicht richtig schnell. Und dann kann es ja tatsächlich so sein, dass du in deinem Ehrenamt eben auch eben verbrannten Leichen gegenüberstehst.
Also ich hatte ja noch nie, Gott sei Dank, das Glück, in ein brennendes Haus reinzumüssen. Ich habe kleinere Feuer von außen gelöscht. Mhm. Das heißt, Brandleichen habe ich auch Gott sei Dank noch nie gesehen.
Hättet ihr denn so eine Art Supervision als Feuerwehrmenschen?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben die Seelsorge, die kommt, die auch gerufen wird, zum Beispiel bei schweren Autounfällen. Mhm. Da habe ich ja schon Menschen gesehen, die gestorben sind bei Bahnunglücken. Die werden auf jeden Fall dazu gerufen danach. Wenn ich schon zur Einsatzstelle, die sofort anfangen, mit uns darüber zu sprechen. Mhm. Und das wird auch nicht nur einmal stattfinden, je nach Unfall, sondern mehrmals, bis man das Ganze irgendwie verarbeitet hat.
Brauchst du das, wenn du von einem kleineren Einsatz jetzt zurückkommst, dass du eine Freundin anrufen musst oder mit Partnern sprichst, mit deinen Kindern sprichst? Musst du das loswerden?
Also es hilft bei manchen Einsätzen und ich rufe tatsächlich bis heute noch den Rico an. Mein Ex-Freund, der mittlerweile mein absolut bester Freund ist und der hört mir gerne zu.
Ja, das ist toll, weil Rico weiß auch, wovon du sprichst.
Ganz genau, ja.
Grüße gehen raus an Rico, oder?
Ganz genau, auf jeden Fall.
Mir gegenüber sitzt Marie Trappen, eine Frau, Anfang 40, zweifache Mutter, schöne blonde Haare, strahlender Blick. In ihrer Handtasche hat sie neben dem üblichen Führerschein für einen LKW mit Anhänger auch einen Pieper von der Feuerwehr. Wie sehr bestimmt denn so ein Melder dein Leben?
aktuell nicht ganz so viel. Das kommt immer drauf an, wo ich gerade wohne. Das heißt, wir haben nicht ganz so viele Einsätze. Also in letzter Zeit hat da öfters geklingelt. Auch mein Handy, Gott sei Dank, sind es nicht nur die alten großen Melder, die losgehen, sondern mittlerweile gibt es Handy-Apps, die uns alarmieren. Das heißt, ich habe zum Beispiel meinen Melder gar nicht dabei, der liegt zu Hause. Und ich würde jetzt über das Handy alarmiert werden.
Feuerwehr, da denken immer viele an Feuer, aber es sind ja auch viele andere Einsätze. Du hast eben schon die Autobahn erwähnt oder ein Bahnunglück. Woran denkst du noch?
Also Feuer ist tatsächlich das Kleinste, was wir überhaupt noch feuerwehrtechnisch erledigen. Wir haben je nach Größe der Stadt ganz viele Brandmeldeanlagen. Mhm. Ob das Firmen sind, Krankenhäuser, Altenheimen, Kindergärten.
Was heißt das Brandmelder an? Dann gehen die los und dann müsst ihr auf jeden Fall gucken, ob was ist oder was.
Ganz genau. Heißt das? Zum Beispiel, bleiben wir beim Altersheim, wenn da irgendjemand sich einen Toast macht in der Küche und dieser Toast würde anbrennen, dann würde da die Brandmeldeanlage losgehen. Dann muss die Feuerwehr mit einem kompletten Zug, weil man weiß ja nicht, ob wirklich etwas ist. Oder
dabei mag die Bewohnerin vielleicht ihr Toast nur gerne verbrannt.
Ganz genau. Müssen wir da hinfahren und uns aufstellen und dann wird erstmal nachgeschaut in einem gewissen Ablauf mit zur Brandmeldeanlage zuerst mal gehen. Dann müssen wir erst mal unsere Laufkarten raussuchen und schauen, wo welcher Melder in welcher Küche, in welchem Stockwerk ging denn los. Bis wir den gefunden haben, dann wird da ein Trupp hingeschickt.
Gilt das dann als Fehlalarm oder ist das kein Fehlalarm? Weil die Feuerwehren haben ja auch bis zu 400.000 Fehlalarme, also mehr als 1.000 pro Tag. Gilt das dann als einer?
Da bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher.
Ich bin mir auch nicht sicher, aber es gibt ja welche, die auch anrufen. Dann sind das vielleicht wie so Fake-Anrufer, einfach mal die Nummer wählen, die 110.
Ja gut, bei einer Brandmeldeanlage geht das weniger. Mhm. Die gehen tatsächlich los, auch wenn da ein Fehlalarm wäre. Das könnte zum Beispiel sein, in der Firma gibt es immer wieder zum Beispiel einen Stapler, der da aus Versehen drangekommen ist oder Staub, der hochgewirbelt wurde, der so eine Anlage auslösen lässt. Und das gilt dann als Fehlalarm, aber trotzdem muss der ganze Zug hinfahren.
Aber das kostet ja und das ist Zeit. Und in der Zeit könnte es ja tatsächlich auch an einer anderen Stelle brennen. Seid ihr dann enttäuscht oder seid ihr wütend oder sagt ihr einfach, müssen wir so hinnehmen?
Das ist auch unterschiedlich. Also wenn man natürlich jeden Tag, jeden zweiten Tag eine Brandmeldeanlage hat, wo man theoretisch dann irgendwann auch schon eine Firma kennt und weiß, da war irgendwie noch nie irgendwas, es sind immer Fehlalarme. Dann
aber dann ist wirklich mal irgendwas, Marie, und man genau. sagt, ach komm, diesmal lassen wir uns ein bisschen Zeit und dann brennt es wirklich.
Nee, das darf man nicht. Also man muss.
Man darf da nicht schludrig werden.
Nee. Man sagt sich zwar innerlich so, oh Gott, also wir wissen alle genau, wir fahren da hin und es ist nichts, aber eben wenn was ist, dann müssen wir ja vor Ort sein und ja, da muss man so ein bisschen innerlichen Kampf führen, aber ja, das geht.
Der Melder, schreibst du in deinem Buch, bestimmt dein Leben, wenn du bei der Feuerwehr bist. Dieses kleine Gerät oder eben die Handy-App hast du Tag und Nacht dabei. Folglich bist du Tag und Nacht auf dem Sprung. Mit anderen Worten, es bestimmt ein bisschen dein Leben. Habt ihr denn den Eindruck, unsere Arbeitswelt hat sich ja seit der Pandemie auch verändert? Wir merken das hier zum Beispiel in Frankfurt. Am Freitag sind weniger in der Stadt, viele im Homeoffice. Einige haben ja auch Regelungen mit Chef und Chefin gesprochen aus dem Homeoffice, vielleicht 1-2 Tage arbeiten zu können. Ist das weniger Arbeit für die Feuerwehr? Oder
das macht sich gar nicht bemerkbar. Nein, überhaupt gar nicht. Das Einzige, was uns da, was vielleicht auch die Menschheit mal wissen sollte, zum Vorteil oder auch in die Karten spielen würde, wäre, wenn man in der Feuerwehr ist, kann man theoretisch in dem Ort, in dem man wohnt, in die Feuerwehr eintreten und in dem Ort, in dem man arbeitet. Das heißt, man kann sozusagen tagsüber auf der Arbeit oder von der Arbeit aus eine Tagesbereitschaft in einem anderen Ort bereitstellen. Das würde natürlich auch so ein bisschen uns allen helfen, wenn das auch die Menschen machen würden.
Warum haben die das nicht so richtig auf dem Schirm? Also wir alle wollen diese Nummer wählen und erwarten, dass in wenigen Minuten ein Trupp dann da ist, ein ganzer Zug, wie du dann ja sagst. Mhm. Und gleichzeitig will niemand diese Arbeit leisten. Und es gibt ja auch noch den Unterschied, ob du als Freiwillige jetzt kommst oder ob das eben eine Berufsfeuerwehr dann tatsächlich auch ist. Wir fordern etwas ein, aber sind nicht bereit, dafür unsere Zeit zu geben.
Tatsache.
Macht dich das wütend oder enttäuscht dich das? Wie würdest du deine Grundhaltung beschreiben?
Ja, das sind gemischte Gefühle. Also natürlich gibt es auch Tage, wo ich denke, alle meine Freundinnen machen den Lenz zu Hause und ich weiß, ich muss auf Bereitschaft sein. Da stellt man sich selber manchmal auch die Frage, warum mache ich das überhaupt?
Hast du eine Antwort drauf?
Nee. Das ist einfach,
Die einen machen es und die anderen machen es
nicht. Genau, wenn man da auch so infiziert ist, das innere Gefühl sagt, ich muss das machen. Also ich meine, es geht ja um Menschenleben. Vielleicht ist das auch eine innere Einstellung, die man selber gegenüber der Menschheit und den Tieren hat, dass man sagt, ich brauche auch irgendwann Hilfe. Also natürlich gebe ich das auch den anderen Menschen zurück.
Dass du da so eine Verantwortung letztendlich spürst. Und du sagst ja, es kann Menschenleben sein, es können auch Tierleben sein, es sind Unfälle auf Autobahnen. Es kann aber auch mal eine Kleinigkeit sein wie ein Mülltonnenbrand, ein Fehlalarm. Also Rettungseinsätze von Menschen, die aus dem Fenster zu fallen drohen. Ihr habt ja ein ganz, ganz breites Spektrum. Ich merke, der Pieper spielt eine Rolle. Adrenalin spielt eine Rolle, den Feuerwehrblick, den du schon hast, und wir schauen noch mal auf den Nachwuchs. Marie Trappen ist mein Gast, voller Leidenschaft für die Feuerwehr. Eine Vorkämpferin für Frauen in der Feuerwehr mit dem Ehrgeiz, den Anteil von Frauen, der ist ja momentan bei unter 10%, möglichst schnell dann doch zu erhöhen. Du wohnst in Kirchhain in Mittelhessen, 16.000 Einwohner. Von solchen Städten gibt es ja viele in unserem Land. Frauen bei euch in der Feuerwehr in der Mehrzahl?
Nein, leider nicht.
Sie ist immer noch eine Männerdomäne, weil Männer in ihrer Genetik immer noch denken, sie sind die Helden, die uns retten.
Genau. Männer haben ein ganz großes, starkes Selbstbild, genau, von Held, sie retten, sie sind die Mutigen, und wir Frauen haben uns das Bild der kleinen, nicht starken, zu Hause sitzenden, Mutter werdenden Frau angeeignet, die auch nicht
ist
mehr...
Ist auch nicht bei allen so, und es entspricht ja auch nicht der Realität.
Nee,
ja.
Aber wir sind nicht mehr so mutig. Uns wird das von klein auf eingetrichtert, so die Mädels spielen mit den Puppen, die Männer mit den Autos oder die Jungs. Und ich habe damals schon mit den Autos gespielt, und irgendwie gab es für mich nie dieses Klischee-Denken. Und ich war vielleicht auch tatsächlich immer schon ein bisschen mutiger. Und
aber was ist es denn, wenn du mit deinen Freundinnen drüber sprichst? Die sitzen jetzt auch nicht alle zu Hause am Herd stricken und passen auf die Kinder auf. Wenn du sagst, hey, komm doch mal vorbei, mach mal mit.
Also viele sagen natürlich, klar, sie haben keine Zeit, ne? Die haben ihren Haushalt und die Kinder und gehen auch noch Vollzeit arbeiten. Und nach wie vor gibt's halt die Männer, die sagen, ich gehe nur arbeiten, und wenn ich dann zu Hause bin, ja, dann wird die Frau, die mich auch noch versorgt, die ist da. Anstatt dass man diese Feuerwehr oder dieses Ehrenamt vielleicht auch so ein bisschen als Me-Time ansieht und sagt, okay, der Mann darf sich jetzt selbst versorgen, der ist nämlich groß, der kann das. Und ich gehe jetzt zur Feuerwehr und werde wieder mutig und traue mich und lebe dort ein Abenteuer aus.
Als du hingekommen bist, hast du aber auch festgestellt, hey, die Hosen sind zu lang, die Jacken sind zu groß, die Stiefel zu groß, die Handschuhe zu weit. Also du hast vorgefunden bei der Freiwilligen Feuerwehr, und du warst an unterschiedlichen Orten, die Ausrüstung ist von der Physis auch eher für Männer gemacht.
Ja, leider auch immer noch.
Ja, was muss sich denn da ändern? Wird es Zeit für Feuerwehrdesign für Frauen?
Das gibt's tatsächlich immer mehr. Es gab gerade einen Hersteller, der tatsächlich die erste oder einer der ersten Feuerwehreinsatzkleidung auf den Markt gebracht hat. Also es geht ja nicht nur darum, dass sie zu groß ist. Es gibt ja auch kleinere Männer. Das heißt, ich könnte auch eine kleinere Einsatzkleidung schon bekommen, aber trotzdem habe ich einen ganz anderen Körperbau. Männer haben ganz andere Hüften. Ich habe eine viel breitere Hüfte. Ich habe viel mehr Brust. Das heißt, ich bräuchte eigentlich einen anderen Schnitt an Feuerwehrkleidung.
Und bisher hat sich da niemand mit beschäftigt. Erst jetzt fängt man eben letztendlich an zu sagen, da brauchen wir einen anderen Blick auf die Feuerwehrkleidung bei den Frauen.
Das gibt's schon ein bisschen länger. Das Hauptproblem, das damit besteht, ist, dass eine Feuerwehr eine Ausschreibung macht, wenn sie neue Kleider kriegt. Also man kann nicht einfach nur sagen, dieser Hersteller macht eine Frauenkleidung, die möchte ich haben, sondern es muss eine Ausschreibung stattfinden. Die Stadt muss Gelder genehmigen, und je nachdem, wie viel Geld genehmigt wurde und welcher Feuerwehrhersteller sich darauf beworben hat, muss man dann natürlich schauen, was gibt's da für Kleider für Frauen. Und da gibt's auch wieder Unterschiede, weil das Ganze eine Geldsache ist.
Klar, und guckt der leitende Kommandant auch darauf, wie viele Frauen habe ich, was brauche ich? Vielleicht muss ja jemand, der das dann bestellt, auch entsprechend sensibel dann sein. Ist das denn dann deine Jacke, oder hängen da 10 Jacken in eurer kleineren Einheit, in einer kleineren Stadt, und man greift sich dann eine Jacke, die man gerade packen kann vom Haken? Oder hast du immer deine Marie-Feuerwehrjacke?
Nee, ich habe meine Marie-Feuerwehrjacke, aber ich war ja schon in ein paar Feuerwehren. Aktuell habe ich eine, die eine Einheitsgröße ist. Mhm. Ich habe halt eine, Gott sei Dank, kleine Jacke. Die gab es gerade noch, wurde aber auch nicht neu bestellt. Bis hin zu meiner Erstfeuerwehr. Damals wurde ich komplett ausgemessen und es gab eine Jacke, wie auch hier meine rote, die ich dabei habe, die an meinen Körper angepasst ist. Also natürlich noch nicht an meine fraulichen Körper noch nicht, aber an der Länge von den Ärmeln und von der Höhe. Mhm.
Weil es kann ja auch im Einsatz eine Behinderung sein. Also wenn dein Ärmel zu lang ist,
auf jeden Fall,
dann bleibst du da irgendwie vielleicht mit der Axt hängen oder mit dem Messer oder mit dem Schlauch oder, ja, oder sonstiges. Aber würdest du jetzt aus Mittelhessen nach Bremen ziehen oder nach Thüringen ziehen, müsstest du die Feuerwehrjacke hier wieder dann abgeben an
Ganz
deiner
genau.
Station.
Die bleibt dort, kommt zurück in die Kleiderkammer und die nächste kleine Frau oder der nächste kleine Mann darf dann meine Jacke.
Und reinigt die man oder bringt man die in die ganz normale handelsübliche Reinigung dann?
Nee, das ist auch von Feuerwehr zu Feuerwehr unterschiedlich. Die meisten Feuerwehren haben eigene Waschmaschinen und Spezialreiniger und dann werden die in der Feuerwehr gewaschen und getrocknet.
Du schreibst ja auch, die meisten Kleidungsstücke gibt es in Standardgrößen, die mir allerdings nicht passen. Frauenfinger sind meist dünner und kürzer als Männerfinger. Die gängigen Männerhandschuhe sind mir also viel zu geräumig, auch zu wuchtig. Sie schlabbern um die Hand und wenn der Handschuh schlabbert, hast du keinen sicheren und festen Zugriff. Und das muss ja in der Notfallsituation eben auch alles sitzen. Die Freiwillige Feuerwehr. Ist das eigentlich bundesweit oder europaweit so geregelt, dass das überall gleich ist, dass es überall freiwillige Feuerwehren auch gibt? Oder ist es ein deutsches Phänomen?
Also es ist mit ein deutsches Phänomen. Selbst in der Schweiz gibt es schon andere Strukturen von der Feuerwehr her. Wir könnten aber in Deutschland ohne die freiwilligen Feuerwehren gar nicht auskommen. Also es gibt viel zu wenig Berufsfeuerwehren. Die gibt es ja auch erst in Großstädten ab einer gewissen Größe. Mhm. Und die sind tatsächlich sehr froh, dass es die freiwilligen Feuerwehren gibt. Ohne die freiwilligen Feuerwehren wären viele Berufsfeuerwehren aufgeschlossen.
Was sind denn nochmal deine 5 Top-Argumente, warum man mitmachen sollte?
Als allererstes tut es einem total gut, wenn man weiß, man kann anderen Menschen und Tieren helfen. Man hat einen totalen Zusammenhalt in der Kameradschaft, die total toll ist, die auch über die Städte und Dörfer hinausgeht, also ganz deutschlandweit, auch weltweit. Man hat viel Abenteuer dort, man kann über sich hinauswachsen, man lernt mutiger zu sein. Also es gibt so viele tolle Punkte, wo ich sage, geh mal in die Feuerwehr und schau es dir an.
Und man kann es ja, wie du sagst, auch einfach erstmal testen.
Ganz
und
genau.
Dann, wenn man auf halber Strecke merkt, das ist doch nichts für mich, dann macht man doch den Fußballtrainerschein und unterrichtet dann genau. Die Mädchen auf dem Fußballplatz. Jetzt hast du einen Podcast. Worüber sprichst du denn da, Marie Brent?
Genau, ich spreche über Dinge, die mich faszinieren, wo ich für brenne, ist natürlich hauptsächlich die Feuerwehr. Ich habe ganz viele tolle Feuerwehrmänner und auch ganz viele tolle Feuerwehrfrauen interviewt, die auch versuchen, den Frauen Mut zu machen, in die Feuerwehr einzutreten.
Hast du dir denn jetzt mit deinem Buch einen Traum erfüllt?
Auf jeden Fall. Also das war so gar nicht geplant, dass das tatsächlich eine Biografie schon wird. Es sollte ein bisschen anderes Buch werden.
Gemeinsam durchs Feuer heißt es.
Ganz genau. Also ich versuche in dem Buch auf jeden Fall in erster Linie nicht nur über die Feuerwehr zu sprechen und wie es schon viele Bücher gibt, von Einsatz zu Einsatz, sondern ich möchte wirklich zeigen, dass wir Frauen tatsächlich durch Ängste gehen können und mutiger werden. Ich möchte Frauen motivieren. Ich wollte tatsächlich aber auch darauf aufmerksam machen, dass ich ADHS habe und was man mit ADHS auch alles leisten kann, dass man das nicht nur als Krankheit sieht, sondern auch, dass man sich da helfen kann und über sich hinauswachsen kann.
In einer Situation, die ja eben Leben retten kann, aber die auch das eigene Leben gefährden kann, sich dann so zu sortieren und das hast du ja auch gesagt, dann so strukturiert zu sein, dass dann jeder Handgriff tatsächlich sitzt. Also zu sagen, ich bin über dieses Ehrenamt dynamisch über mich hinausgewachsen.
Genau.
Würdest du das unterschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Also es hat mehr dazu beigetragen. Also ich habe mich lange tatsächlich auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, weil ich einfach vieles über mein ADHS nicht wusste und dadurch aufschlüsseln konnte.
Hast du immer noch das Gefühl, Menschen mit ADHS wird dann zu wenig zugetraut?
Wir trauen uns auch zu wenig zu. Ich glaube nicht nur, dass die anderen Menschen sagen, sondern wir haben ganz viel Selbstzweifel und fallen immer wieder in diese leichten Depressionslöcher rein. und suchen nach Antworten, warum wir so sind, wie wir sind, anstatt dass wir es akzeptieren und schauen, wie wir lernen, über uns hinauszuwachsen. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
Ja, das ist ganz schön. Ich würde gerne eine Sache noch ganz zum Schluss noch mal ansprechen. Wir haben das so oft in den Nachrichten gehabt. Sowohl Polizei als auch Feuerwehreinsätze stellen fest, an vielen Orten auf dem Land oder in der Großstadt nimmt der Respekt ab. Manchmal wird die Feuerwehr angerufen und sogar in eine Falle gelockt. Der Trupp, der auf einem Zug sitzt, auf einem Feuerwehrzug, wird vielleicht angegriffen oder angepöbelt. Was passiert da? Was beobachtest du da? Was geht verloren und was muss sich ändern?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich hatte selber schon mal einen Einsatz an Silvester. Da hatten wir 3 Einsätze gleichzeitig und wurden mit Raketen beschossen. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich schon ein Erziehungsproblem ist, dass man den Kindern nicht mehr beibringt, was Wertschätzung bedeutet. Vielleicht sollten wir dahingehend schon etwas wieder verändern und unseren Kindern auch beibringen, wie wichtig es ist, dass wir auf uns gegenseitig schauen und uns helfen und unterstützen und andere Menschen mit mehr Respekt zu behandeln.
Das finde ich ganz wichtig, dass du das sagst. Danke, dass du da warst. Gemeinsam durch Feuer heißt dein aktuelles Buch. Und du hast uns so viele Einblicke gegeben in die Welt der Freiwilligen Feuerwehr. Ich kann mir vorstellen, dass sich viele bundesweit in Hessen und im Saarland auch vielleicht jetzt sagen, ich gebe mir mal einen Ruck und ich mache was für das große Wir und will vielleicht auch das kleine Abenteuer ein bisschen haben. Genau. Ich danke dir, liebe Marie Trappen. Dankeschön.
Ich danke auch.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Wenn ihr von Feuerwehr nicht genug kriegt, dann klickt euch in die ARD Audiothek. Im Podcast Feuer und Flamme hört ihr jede Woche spannende Geschichten aus dem Feuerwehralltag.